Silvio Berlusconi ist heute 75 Jahre alt geworden.
Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit.
Herr Schulz, ich weiß, dass in Italien gerade ein Film über die Konzentrationslager gedreht wird. Ich werde Sie für die Rolle als Lagerkapo vorschlagen. Obama ist jung, schön und gut gebräunt. Ich führe ein Leben, in dem ich ununterbrochen arbeite. Auch wenn ich dabei manchmal in das Gesicht eines hübschen Mädchens sehe. Es ist ja wohl besser, schöne Mädchen zu verehren, als schwul zu sein. Es ist absurd, auch nur daran zu denken, ich hätte dafür bezahlen müssen, mit einer Frau Sex zu haben. Das ist mir nicht ein einziges Mal in meinem Leben passiert. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich der beste Ministerpräsident bin, den Italien in seiner 150-jährigen Geschichte je hatte.
Noch eine Ergänzung. Er hat auch gesagt, ich bin Jesus Christus der Politik, ein Opfer, leidend. Ich nehme alles auf mich. Ich opfere mich für jeden. Zitat Silvio Berlusconi. Herr Tröndle, Sie sind uns zugeschaltet aus Rom, sind ARD-Korrespondent dort. Und haben Sie auch ein Lieblingszitat von Silvio Berlusconi?
Also ich nehme mal meine erste Panne, seine erste große Panne, die ich hier als Korrespondent erlebt habe. Das war im Wahlkampf auf Sardinien. Da stand er in einem Theater und hat einen KZ-Witz erzählt. Ein deutscher Politiker wäre danach politisch tot. Und zwar für immer. Wir haben genügend Beispiele. Was mich hier überrascht hat, ist, es gab eine kurze ANSA-Meldung, also es ist die hiesige Form der Nachrichtenagentur, und es hat kein Medium gebracht. Niemand. Es hat nämlich überhaupt niemand interessiert. Da habe ich gedacht, oh, hier läuft aber etwas anders. Natürlich gibt es diverse Pannen. Legendär ist natürlich der Schulz im Europäischen Parlament. Da hat er sich ja gleich mal zu Beginn der Ratspräsidentschaft diskreditiert. Ich habe damals wirklich einen Lachkrampf gekriegt, als ich das gehört habe. Da war ich noch in Deutschland, aber habe das natürlich schon alles intensiv verfolgt. Und inzwischen muss man sagen, er überholt sich ja sozusagen selbst auf der Standspur. Also was hier gerade auch in Sachen Sexskandal passiert, in Sachen Mädchen passiert. Also neulich hat er irgendwie ein Zitat gebracht, das hat mich an diesen alten Song von Genghis Khan erinnert. Ja? Wissen Sie vielleicht, dass der den Genghis Khan, genau. Ne? Und da gibt es diese wunderschöne Liedzeile, erzeugte sieben Kinder in einer Nacht. Ja? Und er sagte wörtlich, also da hätten irgendwie 11 Mädels vor seiner Tür angestanden, aber er hätte nur 8 geschafft. Ja? Also wie gesagt, ich bin politischer Korrespondent in Italien und seit 3 Jahren rede ich hauptsächlich über Sex.
Nervt Sie das?
Naja, also man muss sich Mühe geben, sich nicht auf dieses Niveau herabzulassen. Das ist das Hauptproblem. Weil eigentlich will ich das gar nicht wissen. Das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Das Problem ist, der macht sich so unmöglich und er ramponiert halt das Image dieses wirklich wunderschönen Landes, dieses tollen Landes mit hart arbeitenden Menschen. Und Italien ist nicht nur Berlusconi. Und vor allem ist auch, Italien nicht so, dass die den alle gewählt haben. Das stimmt nämlich auch nicht. Das werden wir sicher im Laufe der Sendung ja auch noch thematisieren. Aber ich muss schon sagen, als Aushängeschild, das ist eine einzige Peinlichkeit.
Gucken wir mal auf heute. Wie kommentieren die italienischen Medien den Geburtstag? Gibt es da Anmerkungen zu oder wird einfach nur gratuliert?
Naja, gratuliert in Anführungszeichen. Also viele haben mal freudig darauf hingewiesen, dass zufälligerweise auch Oppositionsführer Bersani, das ist der wichtigste Gegner, der Chef der Demokraten hier, ja, heute auch Geburtstag hat. Ja. Oh. Das hat für ziemlich viele Erheiterungen gesorgt, auch so in die Überlegung, ob die mal vielleicht gemeinsam feiern könnten, wohl eher nicht. Ja. La Repubblica hat Herrn Berlusconi heute eine angeblich Verlobte angedichtet. Das soll ein montenegrinisches Model sein, die er, als er sie kennengelernt hat, auch gerade erst 18 war. Also er hatte irgendwie für die U18-Liga irgendwie schwer was übrig. Und außerdem ist heute auch noch Gianni Versace, oder der Präsident des Hauses Gianni Versace, Santa Versace, ist aus der PDL ausgetreten, aus der Berlusconi-Partei, und hat gesagt, das sei sein Geburtstagsgeschenk. Also es scheint nicht so eine furchtbar tolle Feier gewesen zu sein. Im letzten Jahr hat er ja wörtlich gesagt, das sei ein Scheißgeburtstag. wörtlich. Und ich glaube, dieses Jahr wird es nicht viel besser sein.
Ich hab in einer Umfrage gehört, da sagte jemand, er hat gesagt, er hatte einen scheiß Geburtstag, haben Sie ja gerade gesagt, und er lebt in einem Scheißland. Dreimal dürfen Sie raten, was ich ihm zum Geburtstag wünsche. Das fand ich einen schönen O-Ton, ne?
Ja, nee, das ist eigentlich genau das. Also die Leute sind wirklich genervt, das muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Italiener auch nicht alles mitkriegen, auch wenn die Information hier mehr übers Fernsehen läuft und weniger über die Zeitung und das Fernsehen von Berlusconi, sagen wir mal, kontrolliert wird oder reguliert wird, die kriegen das schon auch mit und die haben auch ihre eigene Meinung dazu und inzwischen sind die Umfragewerte von ihm auf einem absolut historischen Tiefststand und also ich meine, wenn jetzt Wahlen wären, würde er die verlieren, das ist ziemlich sicher, auch sein Koalitionspartner, man hat das auch bei den letzten Regionalwahlen gesehen, da sind die Samt und Sonders baden gegangen und zwar auch in PDL Hochburgen, sogar im Norden hat die Linke gewonnen und ich denke mal stark, wenn jetzt irgendwie die Regierung kracht. Und die Frage ist, wann sie das tut, nicht ob sie das tut. Irgendwann wird sie es tun, weil irgendwann wird der Koalitionspartner sagen, jetzt habe ich die Schnauze aber voll. In dem Moment haben wir hier Neuwahlen und dann ist es sehr, sehr spannend zu sehen, wer sich dann positioniert und wie dann die künftige Konstellation aussehen wird, auch was das für die Zukunft des Landes bedeutet. Weil in diesem Moment dürfte, nämlich wenn Berlusconi das nicht mehr schafft, dürfte seine Partei implodieren. Und dann gibt es ein großes Vakuum und wie das gefüllt wird, das ist eigentlich das Spannende dann, das man beobachten kann.
Da werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Er hat ja selbst gesagt, und zwar am 8. Juli 2011, ich muss jetzt nochmal nachfragen, ob das noch stimmt, und zwar hat er gesagt, dass er keine weitere Amtszeit anstrebe und er möchte auch nicht italienischer Staatspräsident werden. Hat er das schon mal revidiert wieder?
Nö, noch nicht, aber ich muss jetzt mal ganz auch so offen sagen, was Berlusconi sagt und ob das dann stimmt und ob es dann auch dauerhaft stimmt, das sind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge, ja, also ja, er hat das gesagt, das stimmt. Sein Nachfolger ist auch eigentlich Angelino Alfano. Das ist dieses Bübchen, das hier Justizminister gibt. Das ist ein ganz gefährlicher Typ. Der sieht so ganz harmlos aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Der hat nämlich auch die maßgeschneiderten Gesetze für Silvio Berlusconi zementiert. Der wurde von Berlusconi im Alleingang sozusagen als Thronprinz intronisiert und derjenige, dem sie es eigentlich am meisten zugetraut hätten, der auch noch am meisten Ahnung hat von dieser ganzen Truppe, das ist Wirtschaftsminister Tremonti oder Finanzminister Tremonti vielmehr, der wurde einfach mal kurz kaltgestellt. Ja, deswegen herrscht da auch ziemlich Eiszeit. Das Problem war, Berlusconi braucht Tremonti momentan, weil es der einzige Fachmann ist, auch in Bezug auf die Sparpakete. Ja, da musste er sich dann wieder durchsetzen, aber also wie es denn dann kommen wird, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass Berlusconi jemals Staatspräsident werden wird. Auch wenn er gesagt hat, er will es nicht, aber auch wenn es werden wollte, ich glaube, das wäre nicht zu schaffen, weil das wäre eine einzige Peinlichkeit und Italien wäre komplett lächerlich. Mit dem will ja keiner zu tun haben.
Sie hören Stefan Tröntle, ARD-Korrespondent in Rom. Und Herr Tröntle, mit Ihnen wollen wir in den nächsten 60 Minuten klären, wie es eigentlich ist, Korrespondent zu sein in einem Land, in dem Berlusconi Ministerpräsident ist. Ab 19 Uhr. Rufen wir dann eine Dokumentarfilmerin und sie heißt Marcia Mette und zwar, sie lebt sie in Rom und sie hat den Film gedreht, Einer von uns, Reise in ein populistisches Italien, der Einblicke liefert, wie die Anhänger von Silvio Berlusconi ticken. Herr Tröntle, bevor wir uns aber Silvio Berlusconi widmen, würden wir Sie gerne etwas kennenlernen. Ich habe im Netz entdeckt, dass Sie bereits Ihr Studium in Italien und in Würzburg absolviert haben. Hatten Sie schon zu den Studiumszeiten eine Affinität für Italien?
Ja, ich muss jetzt mal was gestehen. Ich war ein schlechter Schüler. Ein ziemlich schlechter. Also mein Abischnitt war schlecht. Er war so schlecht, dass ich war früher beim Roten Kreuz auch. Ich war ehrenamtlich, ich bin Rettungsassistent unter anderem, habe das 13 Jahre gemacht. Ich wollte immer Notarzt werden. Also ich wollte Medizin studieren und das ging damals in Deutschland nicht, mit meinem Abischnitt schon dreimal nicht. Und es gab zwei Möglichkeiten, Ungarn oder Italien im Ausland. Da hätte man studieren können. In Ungarn hätte ich eine parteipolitische Schulung damals mitmachen müssen. Das war noch in den 80er Jahren. Habe ich dankend darauf verzichtet und dann bin ich nach Italien gegangen, an die Universität in Chieti, das ist in Abruzzen, ungefähr so anderthalb Stunden von hier, also genau rüber an die Adria, eine kleine Provinz-Uni und habe da tatsächlich es geschafft, eine vorher italienisch lernend eine Aufnahmeprüfung zu machen und da zu studieren für zwei Jahre und dann in mein höheres Semester in Deutschland einzusteigen. Der Punkt ist, wie ich zu diesem Medium gekommen bin. Also ich bin jetzt Radiokorrespondent.
Sie haben Medizin studiert, ne?
Ich habe Medizin studiert, aber der Vermieter eines Freundes in Chieti damals, 1983, der hatte einen privaten Radiosender, Studio Ottanta Abruzzo. Und dafür habe ich mich interessiert und irgendwann habe ich da angefangen, Sendungen zu moderieren auf Italienisch. Also das waren eher Musiksendungen und Wunschsendungen. Dann habe ich irgendwie Spezialsendungen gemacht, irgendwie Studentenfeten und so. Aber auf die Weise habe ich das Medium kennengelernt und Blut geleckt. Und als ich nach Deutschland zurück bin, haben da gerade die ganzen Privaten aufgemacht damals. Da habe ich da auch angefangen in Würzburg und habe es dann aber Gott sei Dank sehr schnell geschafft, den Absprung in Richtung ARD zu machen. War beim Hessischen Rundfunk, beim NDR und dann eben beim Südwestfunk, wo ich auch herstamme vom Südwestrundfunk und jetzt eben dann irgendwann mal wieder der Rückweg nach Rom nach 25 Jahren. Das war eigentlich ganz spannend, dann wieder dahin zu kehren, wo man eigentlich mal angefangen hat, Radio zu machen, nur auf einer etwas anderen und etwas professionelleren Basis, sagen wir es mal so.
Kollegen haben mir gesteckt beim SWR, wo sie beim Südwestrundfunk tätig waren. Die haben gesagt, wir wussten von Anfang an, Steffen Tröntle wird auf jeden Fall Korrespondent in Italien. Das war denen von Anfang an klar. War Ihnen das auch schon immer klar?
Dass ich das wollte, ja. Aber ob ich dann das tatsächlich schaffe, das ist ja auch zum Teil ein Politikum. Da dreht sich ja dann irgendwann nicht mehr um Fähigkeiten, sondern da dreht sich ja auch darum, wer sich da für wen einsetzt. Das habe ich geschafft, Gott sei Dank. Da bin ich auch meinen Chefs sehr dankbar. Das ist auch eine einmalige Gelegenheit, sowas zu machen, weil ich muss ehrlich sagen, so anstrengend das hier alles ist und so viele negative Sachen man erlebt und so viel Stress man hat, die positiven Seiten überwiegen natürlich schon auch, weil ich habe noch nie im Leben so frei gearbeitet. Ich kann entscheiden für mich selber, ich finde das spannend, das mache ich jetzt. Irgendjemand wird es schon senden. Und wenn ich es entsprechend verkaufe, versenden es auch noch mehr. Und das ist natürlich schon toll. Also beispielsweise letzte Woche war ich beim Papstbesuch in Deutschland mit. Der Vatikan ist ja auch eins unserer großen Aufgabengebiete hier in Rom. Also mal mit dem Papst im Flugzeug zu sitzen und eine Pressekonferenz vor Ort bei ihm im Flieger zu verfolgen, das ist schon sehr privilegiert, muss ich sagen. Das hätte ich mir vor 5 Jahren auch nicht vorgestellt.
Das ist ja natürlich nicht der Alltag, den Sie dort haben. Wie sieht denn der Alltag aus? Beschreiben Sie mal vielleicht, was für ein Studio findet man in Rom vor, das die ARD dort bietet?
Ein ziemlich schönes inzwischen. Das ist nämlich renoviert worden vor einem Jahr. Also gerade im August ist auch unser Palazzo, der wirklich ziemlich runtergekommen war, mal komplett renoviert worden, weil alle Mieter Druck gemacht haben. Also es ist so, wir haben im Prinzip so eine Art Feuerwehrfunktion. Das trifft alle ARD-Korrespondenten. Also es passiert irgendwas Wichtiges, dann rufen die einen an. Das kann auch nachts um 3 sein. Ich habe auch zu Hause in meiner Wohnung, ich wohne in der Nähe des Vatikan, habe ich ein kleines Home-Studio, wo ich ziemlich viel machen kann, damit ich nicht hierher fahren muss. Das Studio selbst liegt
im Zentrum. Was ist hierher? Wo ist hierher?
Hierher ist, da wollte ich gerade sagen, das Studio liegt im Zentrum, also in der Nähe der spanischen Treppe von Rom, also wirklich pieno centro, auch mit sehr viel Chaos, sehr viel Touristen, Parkplatznöten, man muss Roller fahren, überhaupt hinzukommen und so weiter. Und wir haben im Prinzip die ganze oder eine halbe Etage eines Geschäftshauses in der Via della Mercede, das ist die Straße, wo...
Hoppla. Es scheint, dass die Verbindung weg ist. Wir werden daran arbeiten. Wir wollen in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz auch Musik hören. Und zwar italienische Musik, denn wir reden heute über 75 Jahre Silvio Berlusconi. Er hat heute Geburtstag und wir wollen uns natürlich der politischen Seite widmen. Wir wollen uns dem Unternehmer Berlusconi widmen und wir wollen ein bisschen Ausblick auf das, was vielleicht in Italien noch kommen mag, wenn es Berlusconi nicht mehr als Ministerpräsidenten gibt. Vorhören wir aber Paolo Conte mit Jivis. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz und es dreht sich um Silvio Berlusconi. Aber ich möchte kurz noch vorstellen, wer hier mit mir im Studio ist und das ist Susan Basakaya, Online-Redaktion. Und wir haben auch eine Frage, Susan, auf Facebook gestellt und zwar zu der Sendung. Da gibt es auch schon Reaktionen.
Genau, wir haben eigentlich keine Frage gestellt, aber unser Beitrag ist Leben und Arbeiten mit Berlusconi übertitelt. Und die erste Reaktion, die dann kam, war... ist das nicht ein Widerspruch? Der und Arbeiten, der vergnügt sich doch auf Kosten Italiens mit Kindern. Okay, und dann kam eine Reaktion auf diesen ersten, der da sagt, naja, Arbeiten mit Berlusconi bedeutet ja nicht unbedingt, dass er auch arbeitet. Er muss nur medial anwesend sein, wenn andere arbeiten.
Okay.
Und als drittes, wenn Bunga Bunga Berlusconi tatsächlich so populär sein sollte, dass er oder einer seiner Leute nochmal eine Mehrheit bei Parlamentswahlen bekommen sollte, wäre den Italienern nicht mehr zu helfen. Was für Demokratieverständnis läge dem zugrunde, eine Schande für Europa?
Sie können uns gerne noch weiterschreiben. Es ist so, dass Silvio Berlusconi heute 75 Jahre alt wird und wir haben eine Leitung nach Rom gelegt und zwar zu unserem ARD-Korrespondenten Stefan Tröntle. Herr Tröntle, wir hatten gerade ein Problem. Entweder hat es an der Tür geklingelt, es ist irgendwas ausgefallen. Wir haben deshalb Musik gespielt. Herr Tröntle, was ist vorgefallen?
Nee, das ist ganz normal hier.
Also wir haben noch Spaß in dieser Sendung.
Telefonieren können wir ja auch nicht. Nein. Also das Problem ist, das ist eins, eigentlich mein Dauerärger als Korrespondent hier. Wir haben seit mehr als 3 Jahren, als ich hier bin, haben wir ein permanentes Problem mit Leitungen. Alles, was Leitungen betrifft, das ist irgendwie nicht so furchtbar italienisch, also zumindest Telefone beispielsweise, wir haben eine tolle ISDN-Anlage, die Menschen rufen an aus Deutschland, auch die Kollegen, die Beiträge bestellen wollen, und in jedem zweiten Telefonat höre ich den Satz: Entschuldigung, ich kann Sie nicht verstehen, ich habe Aussetzer drin. Ja, da bricht also immer wieder mal was zusammen, und man muss wirklich sagen, es ist eigentlich nicht zu verstehen, warum das so ist. Andererseits legen die hier auch keinen gesteigerten Wert auf große Tonqualität. Also ich gebe mal ein Beispiel. Die RAI hat ein tolles Konzert übertragen für die Erdbebenopfer in Onna. Das habe ich mitorganisiert, dass das auch in Deutschland im Radio zu hören ist. Die RAI hat einen Ü-Wagen geschickt, das ist die italienische ARD, der das aufgezeichnet hat, und die haben das gesendet. Da brauchte man auch so eine ISDN-Leitung wie die jetzt, die gerade zusammengebrochen ist.
Ja.
Und dieses Konzert war 5 Minuten super, und dann brach die ISDN-Leitung zusammen. Die wurde dann wieder aufgebaut, und dann haben die das klassische Konzert 1,5 Stunden in Telefonqualität gesendet. Ja, das ist natürlich absoluter Standard. Es hat aber auch keinen gestört. Und so ähnlich ist das hier vermutlich auch gerade gewesen. Also das ist halt, in der Regel funktioniert das eigentlich ganz gut und mit diesem Übertragungsgerät schon 3-mal. Aber vielleicht ist ja auch einer in der Leitung. Man weiß es nicht. Und es werden ja auch viele Telefongespräche abgehört in Italien, wie wir immer wieder aus Meldungen erfahren. Vielleicht werden wir es ja gerade auch.
Dann schöne Grüße an Silvio Berlusconi. Wir wünschen auch aus Deutschland alles, alles Gute. Das große Problem, irgendwie hat er es mit Deutschland, oder? Er erzählt gerne Witze über Deutschland. Jetzt möchte ich nicht nur auf Angela Merkel eingehen, die er ja angeblich in einem Telefonat verhöhnt hat. Was hat er für eine Beziehung zu Deutschland?
Ja, also wenn ich jetzt den Psychologen geben soll, würde ich mal sagen, also ich bin 1,97, das sage ich dazu. Ja. Das ist ein Phänomen, das klassisch für kleine Männer ist. Berlusconi ist nicht sehr groß, und ich würde sagen, da spielt vielleicht so das übersteigerte Ego ein bisschen mit eine Rolle, könnte man sagen. Also Sie haben ja dieses Merkel-Zitat angesprochen. Es gibt ja, ich meine, es war auch in Neues an der Anstalt im ZDF, großartige Sendung übrigens, habe ich gelesen, haben Sie es sogar im Chor schon gesungen. Also eine sehr, sehr unflätige Beleidigung, die wir jetzt nicht wiederholen.
Nein.
Der Punkt ist, es gibt keinerlei Quelle, dass dieser Ausspruch so gefallen ist, ja? Also dass er es tatsächlich gesagt hat. Es ist nur so eine Urban Legend im Internet möglicherweise. Aber das Problem ist, jeder sagt, das ist garantiert wahr. Das stimmt hundertprozentig. Und allein der Punkt, dass man dem das so zutraut, ja, das zeigt eigentlich, wie tief die schon gesunken sind, weil man traut ihm wirklich alles zu. Ich meine, er hat sich ja auch schon so oft daneben benommen, und zwar in jeder Hinsicht daneben benommen, dass auch das für absolut wahrscheinlich gehalten wird. Und auch wenn man so mit Insidern spricht, die sagen, es ist eigentlich vollkommen egal, ob er es gesagt hat oder ob er es nicht gesagt hat, der Schaden ist nämlich schon da.
Wir versuchen uns ja so ein bisschen an Ihren Tagesablauf und an Ihre Arbeit als ARD-Korrespondenten in Italien zu nähern. Wir haben ein bisschen so gehört, wo Ihr Studio momentan ist, haben gerade schon miterlebt, welche Probleme man mit Leitung haben kann. Wir haben jetzt, reden viel über Silvio Berlusconi. Das liegt natürlich an dem Geburtstag. Aber es ist so, wie bilden die Medien in Italien andere Themen rund um Berlusconi ab, die hier in Deutschland zum Beispiel gar nicht so wahrgenommen werden?
Sehr intensiv, muss ich sagen. Also das tut mir furchtbar leid für die italienischen Kollegen, wenn ich das jetzt mal so sagen muss, aber Qualitätsjournalismus in Italien gibt es eigentlich, so wie wir ihn kennen, nicht. Also sagen wir mal, Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, auch die Welt, auch das Handelsblatt, das können Sie hier mit der Lupe suchen. Ja, das gibt es überhaupt nicht. Also die berühmte Repubblica, die immer zitiert wird, ist ein linkes Kampfblatt, die einen Kampagnenjournalismus betreibt und auch ziemlich unexakt ist. Die haben beispielsweise mal eine ganze Seite geschrieben, Lampedusa wird geschlossen. Da war das Lager gerade noch in vollem Betrieb. Ich habe meine Informationspartner angerufen, und die ich hatte auf der Insel, und sagte, sag mal, stimmt das? Und die haben gesagt, das ist überhaupt nicht wahr. Ja, die haben es noch nicht mal dementiert. Der Corriere della Sera genauso. Also die sind ein bisschen besser. La Stampa halte ich für ziemlich zuverlässig, und den Messaggero hier in Rom, das ist so die Lokalzeitung, Il Sole 24 Ore für Wirtschaft. Aber sehr, sehr viele Sachen sind dann nicht immer so hundertprozentig exakt. Man schreibt dann mal was, man schreibt es auch schnell, die sind irre schnell, die sind 10-mal schneller als deutsche Agenturen, sind aber auch 10-mal ungenauer als deutsche Medien. Und das Hauptproblem ist, dass es in Italien keine Boulevardmedien gibt, also sowas wie die Bild-Zeitung oder die TZ oder sowas oder auch der Blick in der Schweiz, die sowas auffangen könnten. Ja. Deswegen hat jede Zeitung ihre Schmutzecke, und die gehen volle Kanne auf Boulevard. Also ein Beispiel war bei der Papstreise in Deutschland, da gab es ja irgend so einen Durchgeknallten, der in Erfurt mit dem Luftgewehr auf den Sicherheitsbeamten geschossen hat. Das hat ja mit dem Papst überhaupt nichts zu tun. Das war auch ganz weit weg vom Domplatz. Ich habe es ja persönlich mitbekommen. Und in Italien war die Schlagzeile, das war die Schlagzeile bei Corriere und bei Repubblica, Paura per il Papa, spari in Erfurt. Also Angst um den Papst, Schüsse in Erfurt. Die inhaltlich haben die auf die Reise gar nicht reagiert. Aber diese Sensationsnummer, die haben sie ganz, ganz groß gefahren. Deswegen muss man auch sehr vorsichtig sein, und das ist einer der schwierigen Jobs hier, einzuschätzen, was die Kollegen da gerade schreiben, ob das denn jetzt stimmt. Man muss immer die Quelle angeben und man muss immer überlegen, welche Interessen da möglicherweise dahinter stehen könnten, weil die Zeitungen zum Teil eben auch in sehr unterschiedliche Lager geteilt sind. Also man muss eigentlich immer zwei oder drei lesen, um dann so zwischen den Zeilen rauszufinden, was denn vermutlich wirklich passiert ist.
Woher beziehen Sie noch weitere Informationen, wenn nicht die Tageszeitung und oder die Agenturen?
Also wir haben noch eine Nachrichtenagentur abonniert, das ist ANSA. Die sind einigermaßen zuverlässig, aber auch nicht furchtbar schnell. Es gibt noch eine weitere, die habe ich im Internet, ADN Kronos, das ist die Konkurrenz. Und dann gibt es einen relativ guten, mit Betonung auf relativ guten Nachrichtenkanal, von der bösen ARD-Konkurrenz, nämlich von Sky. Aber der Vorteil ist hier in Italien, es ist eben kein Berlusconi-Medium. Also dieser Sender heißt Sky TG24 und die machen so eine Art CNN auf Italienisch, was wirklich ziemlich gut ist, was wir auch regelmäßig schauen, schaut eigentlich jeder Journalist, weil das das einzige unabhängige Medium ist, über das man wirklich schnell an Informationen kommt. Und zu dem gehen auch alle hin, auch die ganzen Entscheidungsträger. Ist also sowas wie in Deutschland der Deutschlandfunk.
Wie gehen Sie bei der Themensuche vor?
Ich lese viel. Ich lese sehr, sehr viel und schaue natürlich permanent Nachrichten und habe dann eben auch Ideen. Vor allem schaue ich auch deutsche Medien. Also ich lese auch sehr viele deutsche Medien, um zu sehen, was denn da gerade so aktuell ist. Weil sehr häufig spielen wir ja die Begleitmusik zu dem, was da gerade in Deutschland passiert. Also ein Beispiel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil nämlich dann hinterher auch ein Bild im Spiegel davon war. Es gab ja diesen Skandal mit der Gorch Fock, wo da diese Rekrutin aus den Wanden gestürzt ist. Und wo da mit Kommandeursenthebung und was auch immer allem drum und dran. Und dann fiel mir ein, dass Italien auch ein Schulschiff hat, nämlich die Amerigo Vespucci, ein wunderschönes Schiff. Habe ich auch selber schon mal besichtigt und ich wusste zufälligerweise, wie da die Marineausbildung läuft. Ich meine, das ist ja immerhin, egal was man sagen kann, das ist eine sehr, sehr große Seefahrernation und da haben sie wirklich Ahnung von. Dann bin ich also nach Livorno gefahren, in diese Schule für Marineoffiziere und habe mir das angeschaut, weil jeder italienische Marineoffizier muss einmal in seinem Leben 3 Monate auf die Vespucci. Und die machen das Training wie folgt. Die haben da eine Bark aufgebaut, mitten auf dem Schulhof. Also man sieht nur das Oberteil und die Masten. Und unten drunter ist ein riesen Trapeznetz, wie im Zirkus. Das heißt, jeder, bevor der auf der echten Vespucci einmal in Mast klettert, hat das bestimmt schon 400-500 Mal gemacht auf diesem Trainingsding an Land, damit er weiß, wie das geht. Und die hatten seit den 50er Jahren keinen einzigen Unfall. Und wie ich jetzt im Nachhinein dann eben gehört habe, will die Bundeswehr oder die Bundesmarine sowas ja jetzt auch bauen, so ein Trainingsmast, damit die Leute besser trainiert werden. Und das ist offensichtlich ein Beispiel, das eben aus Italien kam und das ich vorher berichten konnte.
Wer in Deutschland etwas über Berlusconi liest, wir haben das gerade ein paar Mal erzählt, hat meistens Skandale. Sie haben mir mal, ich glaube vor einem halben Jahr mal gesagt, es ist so schade, dass wirklich allein hauptsächlich die Skandale oder überhaupt über das politische Berlusconi berichtet wird, sondern man könnte als Medium ja auch viel mehr andere Themen aus Italien bringen. Was zum Beispiel? Hätten Sie was für uns?
Also das hat sich auch so ein bisschen verschoben, muss man fairerweise sagen. Es ist in der Tat so, dass die Berichterstattung bei uns über das Reizwort Berlusconi funktioniert. Also der wichtigste Berlusconi-Gegner oder das und das in Venedig ist eine Kirche eingestürzt, Berlusconi hat das und das gesagt und so. Dann wird immer sofort gesendet, weil alle drauf springen. Früher war ja Italien eigentlich so das schöne Urlaubsland, das Lieblingsurlaubsland der Deutschen. Ich glaube, momentan ist es immer so Platz 3, Platz 4 in der Richtung. Aber gerade in den 50er Jahren mit dem VW Käfer über die Alpen und so, wissen wir alles, Rimini etc. Das heißt, das hat die Sehnsüchte geweckt. Und da waren natürlich ganz viele neue Sachen zu entdecken. Also diese ganze Italianità, wie es so schön heißt, dieses Italienertum, also von Cappuccino über Pasta, über Küchenbeeinflussung, das hat ja ganz Deutschland erfasst sozusagen. Das kommt ja alles von dort. Diese ganzen Klischees mal beiseite zu räumen und dann mal an die Wurzeln zu gehen und zu schauen, was man da alles so machen kann und was man da entdecken kann. Das ist natürlich irre spannend. Das wird nur in der Regel eigentlich kaum noch gesendet, weil diese klassischen Reportagen im Radio eigentlich kaum noch nachgefragt sind. Es sei denn, lange Features, für die wir dann aber wiederum kaum noch Zeit haben, weil uns die Aktualität so kaputt macht. Also ich schaue immer, dass ich ab und zu mal irgendwas Nettes habe, wo ich hinfahren kann, wo ich machen kann. Ich habe beispielsweise jetzt im Sommer, habe ich auch gerade so in dieser wirtschaftlichen Krisensituation, war das hochspannend, habe ich einen ganz tollen Betrieb besichtigt in Norditalien, Fazioli. Das ist ein Pianobauer und zwar ein Pianobauer vom Renommee von Steinway und von Bösendorfer, also ein richtig toller Hersteller.
Ich könnte kurz ergänzen, wenn Sie den Beitrag hören wollen, dann gehen Sie einfach auf unsere Homepage dradiowissen.de und dort können Sie den Beitrag, geben Sie einfach Tröndle als Suchbegriff ein, dann finden Sie diesen Beitrag auch auf unserer Homepage.
Tröntle mit OE, bitte.
Genau.
Nee, und also diesen Betrieb zu sehen, einfach zu sehen, dass es eben sowas auch gibt. Dass also wir kämpfen ja auch immer gegen dieses berühmte Vorurteil und Klischee an, die Italiener sind schlampig, die kriegen es nicht auf die Reihe, die haben keine Ahnung, das sind sowieso alles Idioten, so nach dem Motto. Das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Und da mal zu sehen, wie sowas auch gehen kann und mal mit einem Firmenchef eine halbe Stunde lang reden zu können, der auf die Politik schimpft und sagt, wo sie ihm überall Probleme machen, dann die Produktion zu besichtigen, zu sehen, was das für eine absolute Perfektion ist. Das ist natürlich absolut traumhaft, weil das auch ein ganz anderes Bild von diesem wirklich tollen Land vermittelt, das eben leider mit dieser miesen Regierung gestraft ist.
Wir wollen gleich genau über diese Regierung sprechen, denn Silvio Berlusconi wird heute 75. Gast unserer Redaktionskonferenz ist Stefan Tröntle, AD-Korrespondent in Rom. Herr Tröntle, Sie haben auch die Musikauswahl bestimmt und ich habe Adriano Celentano jetzt hier vorliegen. Welchen Song werden wir da hören?
Wir hören Svalutation und ich sage Ihnen auch warum.
Sehr gerne.
Dieses Lied ist 40 Jahre alt. Das war so aus der Zeit, als Azzurro hochkam, Anfang der 70er. Das Svalutation, das gibt es eigentlich gar nicht, das ist ein Kunstbegriff. Ja? Das heißt aber übersetzt Abwertung. Und ich kann nachher vielleicht noch zwei, drei Zeilen aus dem Text zitieren, wenn Sie mögen. Dieses Lied wurde vor 40 Jahren geschrieben. Das Einzige, was daran geändert werden müsste, wäre, ersetze Lira durch Euro. Ansonsten stimmt das, was er da geschrieben hat, ganz genau aufs Wort. Das ist sozusagen fast prophetisch. Deswegen beeindruckte mich dieses Lied insbesondere gerade jetzt in der Krisensituation ganz extrem.
Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Heute das Thema 75 Jahre Silvio Berlusconi, Leben und Arbeiten mit Silvio Berlusconi. Und das macht seit 2008 der ARD-Korrespondent Stefan Tröntle. Und er ist uns zugeschaltet aus Rom. Herr Tröntle, wir haben gerade eben schon gesprochen über den Song von Adriano Celentano, den wir gerade gehört haben. Und wir wollten uns jetzt ein bisschen ausführlicher mit dem Text widmen, weil Sie sagen, der ist vor 40 Jahren geschrieben und man müsste eigentlich nur Lira mit Euro tauschen.
Ich fange mal an zu übersetzen. Ja, das Benzin kostet jeden Tag mehr und die Lira geht nach unten und fällt, stürzt sozusagen ab. Abwertung, Abwertung. Es ändern sich die Regierungen, aber da oben ändert sich nichts. Es gibt ein Loch im Staat, wo das Geld durchfällt. Abwertung, Abwertung und so weiter und so weiter. Es ist also eine einzige Anklage im Prinzip, wie schlecht es dem Land geht, wie die Situation sich ändert. Es ist dann am Ende auch ein Aufruf. Also denkt nicht immer nur an euch, denkt auch ein bisschen an alle anderen und so. Toller Text, muss ich sagen. War ja auch ein schöner Rocksong nebenbei bemerkt. Ich habe das gehört, da war ich Jugendlicher und habe den Text nicht verstanden. Als ich das dann irgendwann mal gehört habe und Italienisch konnte, ich gesagt, was singt der da gerade? Das ist ja unglaublich. Ja? Und es ist für mich eigentlich das Sinnbild auch der Regierung Berlusconi momentan. Also auch dieser ganzen krisengeschüttelten Nationen, weil man kann es eigentlich gar nicht besser ausdrücken. Ich habe übrigens versucht, Adriano Celentano dazu zu kriegen. Ich kriege ihn vielleicht jetzt im Oktober, weil vor den Sommerferien hatte er keine Lust. Mal schauen. Dann werde ich ihn mal darauf ansprechen, was er denn darüber denkt, was er da vor 40 Jahren geschrieben hat. Mal schauen.
Wahrscheinlich genau das Gleiche, was er da auch schon geschrieben hat.
Ich hoffe es, ja. Mal sehen. Es ist auf jeden Fall interessant, ob er darauf angesprochen wird und wie er jetzt darauf reagiert, wenn man ihm das nochmal vorhält und ihm das vorliest. Ich meine, der ist ja inzwischen auch schon sehr alt, aber es ist ja sozusagen der Grand Seigneur der Unterhaltung damals gewesen. Der spielt jetzt keine große Rolle mehr. Man hat ihn ja damals auch in der Reihe, hat man ihn ja ziemlich gedisst, um es deutlich zu sagen, rausgeschmissen, weil er sehr kritisch war. Und insofern, aber der hat ein Standing in Italien. Das ist einer der ganz Großen immer noch.
Peer Steinbrück, ehemaliger Finanzminister von Deutschland, hat gesagt, in Italien gäbe es ein prominentes Problem. Und meinte damit quasi nicht nur, dass die Wirtschaftskrise nicht gemeistert wird von der Regierung, sondern auch, dass er nur das Problem sei. Wie ist denn die wirtschaftliche Situation in Italien? Sie haben gerade gesagt, dass es sehr düster aussieht, aber man hört ab und zu hier in Deutschland, dass der Finanzminister ja zum Glück Ahnung hätte und Sparpakete verabschieden würde. Da hören wir aber auch alle Wochen mal, wurde das wieder ein bisschen abgeschwächt, dann sollte es doch keine Reichensteuer geben, dann doch. Bringen Sie uns mal auf den Laufenden.
Also es ist natürlich eine mega Peinlichkeit, was hier passiert ist, vor allem mit dem zweiten Sparpaket, weil das läuft folgendermaßen. Es gibt einen anderen Punkt als in Deutschland, da kann das Kabinett was verabschieden und das gilt sofort, das hat Rechtskraft. Das nennt sich Dekret. Das ist ein sehr beliebtes Mittel, um die Diskussion im Parlament abzuwürgen. Also hat das Kabinett ein Spardekret, das war das zweite Sparpaket, verabschiedet. Das war also dann sofort gültig, nachdem es der Staatspräsident unterschrieben hatte. Voraussetzung, dass das dann endgültig in Kraft tritt, ist allerdings, dass beide Parlamentskammern dieses Dekret genau so übernehmen, ohne Änderungen. Und es gab jede Menge Änderungen und jede Menge Diskussionen. Dann hieß es, nee, es kommt das eine, dann kommt das andere. Also das Image des Landes ging immer mehr bachab und man hat dann irgendwann gesagt, ich glaube denen überhaupt kein einziges Wort mehr. Und genau das ist passiert. Ich meine, Italien ist extrem hoch verschuldet. Bruttosozialprodukt oder dieser Index, der liegt, glaube ich, bei 121% jetzt. Also das ist natürlich extrem. Es ist jetzt nicht über Nacht gestiegen, sondern langsam. Das Problem ist ja auch, dass Italien in den Euro aufgenommen wurde, ohne es eigentlich, dass es hätte aufgenommen werden dürfen, weil es war ja damals schon viel zu hoch verschuldet. Man hat dann eben nur diesen Versprechungen geglaubt, die, wie man jetzt sieht, eben nicht eingehalten wurden. Und jetzt muss man eben schauen, wie es geht. Was ich trotzdem sagen muss, ist, Italien ist nicht Griechenland. Also gerade das Land im Norden, insbesondere so der Nordosten, das ist ein sehr reicher Teil Italiens. Das ist derjenige, der das Land aufrechterhält. Da sind die wirklich die tollen Fabriken, da sind die Künstler, da sind die ganzen mittelständischen Betriebe, die dafür sorgen, dass dieses Know-how und dieses Made in Italy überhaupt weiter transportiert wird. Aber wenn man beispielsweise in den Süden schaut, ganz nach unten, da wird es aber ziemlich düster, weil da passiert wirklich fast gar nichts mehr außer Landwirtschaft. Und da hat sich zum Teil eben auch der Staat aus ja, sehr, sehr vielen Bereichen schon fast zurückgezogen, muss man sagen. Also wenn man sieht, dass da Schwarzarbeit gang und gäbe ist, dass da beispielsweise auch Einwanderer, illegale Einwanderer, die aus Lampedusa kommen oder andere, dann illegal in der Tomatenernte oder sonst wo eingesetzt werden, gehalten werden wie Sklaven, hausen unter unglaublichen Bedingungen, dann kann man sich auch fragen, ob das eigentlich noch einem EU-Land ansteht, also ob sowas überhaupt eigentlich geht. Aber irgendwie gibt es halt immer irgendjemand, der für irgendwas bezahlt wird und dann eben beide Augen zudrückt.
Für irgendwas bezahlt. Also es läuft nur übers Bezahlen.
Es läuft sicherlich sehr, sehr viel übers Bezahlen. Das Problem ist immer, dass man eben auch die Beweise dafür braucht. Die habe ich nicht. Aber es ist natürlich ganz klar, also wenn ein leeres Fabrikgebäude, das eigentlich schon seit 20 Jahren hätte abgerissen werden müssen, auf einmal Unterkunft ist für, sagen wir mal, 500 von diesen armen Schweinen, sie haben kein Wasser, sie haben keinen Strom, sie pennen auf dem nackten Boden, sie müssen innen drin Feuer machen, sterben fast an Rauchvergiftung. Ich habe mal mit Ärzte ohne Grenzen mir sowas näher anschauen können. Das ist halt schon, das ist schon wirklich unglaublich, wenn man das sieht und dass da keiner eingreift, dass das auch keinen interessiert. Man hat ja überhaupt gesehen, wie das Land hier mit Illegalen eingeht. Also ich meine, ich habe heute früh einen Kommentar geschrieben, da habe ich die Regierung mal als Rumpeltruppe bezeichnet und ich glaube, das ist eigentlich noch eher übertrieben, weil ich meine, der Koalitionspartner von Silvio Berlusconi und seiner Partei ist die Lega Nord. Das sind Separatisten, das sind Populisten, die sind richtig gefährlich. Also Herr Bossi, der Vorsitzende dieser Partei, stellt sich mit gerecktem Mittelfinger hin, wenn die italienische Nationalhymne gespielt wird. Und anschließend kann er sagen, es sei seine Privatmeinung gewesen. Es passiert ihm nichts. Der hat auch schon mal öffentlich gefordert, man möge doch bitte auf Einwandererboote schießen. Das war 2004. Da ist auch nichts passiert. Aber mit solchen Leuten muss man hier umgehen. Die sind hier an der Regierung. Der Innenminister Maroni, ein sehr schlauer Kopf, ist auch von der Lega Nord und lässt auch entsprechende Sprüche los, sagt auch, man muss gegenüber Einwanderern böse sein, etc., etc. Also da muss man einfach auch sehen, dass hier die Menschenrechte nicht in dem Stil gewahrt werden, wie sie eigentlich gewahrt werden müssten in einem zivilisierten Land.
Sie haben gesagt, Silvio Berlusconi ist der Mann, der diese Koalition zusammenhält. Würde sie wirklich auseinanderbrechen, wenn er nicht mehr da wäre?
Und ja,
wer würde
schon
dann kommen?
Das ist die große Frage, die wir uns momentan alle stellen. Also es gibt ausländische Buchmacher, die haben Wetten abgeschlossen.
Auch das gibt's schon.
Ja, also einige tippen immer noch auf Di Montezemolo, also den ehemaligen Ferrari-Chef oder Ferrari-Konzernchef. Aber der wird es nicht, weil der momentan noch keine Partei hat, nicht in der Politik ist. Tremonti wurde immer wieder gehandelt. Gianni Letta, das ist so eine Art Kanzleramtsminister von Berlusconi. Ich glaube, der wird es aber auch nicht. Der könnte vielleicht Staatspräsident werden. Alfano ist momentan der Kronprinz. Das Problem ist, also angenommen, die Koalition kracht jetzt, weil die Lega Nord sagt, wir machen dieses Spielchen nicht mehr mit. Vielleicht, weil Berlusconi auch irgendwelche Forderungen der Lega, die immer frecher wird, nicht mehr erfüllt. Und die dann sagen, wir machen nicht mehr mit. Dann ist die Frage, was hinterher passiert. Erstens, wie die Wahlen ausgehen. Und zweitens mal, wer der neue Mann sein wird. Weil Berlusconi wird es mit Sicherheit wohl nicht mehr sein. Und ich denke mal, diese PDL, ja, wir reden ja immer von Parteien und verstehen darunter das, was wir in Deutschland unter einer Partei verstehen. Also ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, das ist keine Partei. Das ist eigentlich mehr oder weniger so eine Art Fanclub. Da laufen aber auch keine also basisdemokratischen Wahlen ab, also so mit Generalsekretär. Also Herr Alfano ist da von Berlusconi einfach dazu gemacht worden. Also da gibt es nicht irgendwelche Abstimmungen wie bei uns bei der SPD, dass man sich wochenlang streitet und dann gibt es einen spannenden Showdown beim Parteitag und dann wird gewählt und es geht knapp aus und so. Ja, Pustekuchen, da passiert gar nichts. Also Berlusconi sagt das so und ist fertig. Und dann sind halt auf der, beispielsweise auf der Regionalwahlliste für Apulien, sind auf einmal irgendwie drei junge Mädels drauf, die den Vorteil haben, dass sie ziemlich gut aussehen, aber sonst nichts können. Ja? Also das ist irgendwie auch so ein Punkt, wo man dann sagt, wenn da der große Boss, der das zusammenhält, auch mit viel Geld, ich meine, das ist ja ein wahnsinnig reicher Mann, Berlusconi, wenn der nicht mehr da ist, dann dürfte das so ziemlich in Luft aufgehen alles. Und dann ist eben interessant zu sehen, was dann hinterher passieren wird. Wir hatten ja schon mal den Fall in Italien, dass alle Parteien verschwunden sind. Das war nach diesem riesen Mani-Polite-Skandal, also das war, wo klar war, wer da wen bestochen hat, wo da diese Ermittlungen in Mailand kamen. Da ist die alte Democrazia Cristiana geplatzt, da sind die Kommunisten geplatzt, da sind die Sozialisten geplatzt. Also es gibt keine dieser herkömmlichen alten Parteien gibt es noch in Italien. Und es gibt dann jede Menge Neugründungen und das ist in dem aufgegangen und so. Man durchblickt es auch kaum noch, wer da eigentlich mal früher wo war und welche Lage er wie jetzt gewechselt hat. Und der einzige Punkt ist, es gibt eben einfach nur rechts und es gibt links. Und links ist eigentlich ziemlich liberal mit den Demokraten hier und eben die Berlusconi-Partei. Aber es gibt aber keine echte Mitte. Also wie bei uns in Deutschland, dass es doch zumindest Abgeordnete gibt, die miteinander reden können, wo man sich eben auch nicht immer permanent anblefft, sondern wo man mal normal einfach auch mal politisches Handwerk erledigen kann. Diese Mitte gibt es momentan gar nicht. Und das wäre ja vielleicht eine Chance für dieses Land, dass sowas mal entstehen könnte aus gemäßigteren Personen, aber ehrlich gesagt, da glaube ich nicht dran.
Wir beschäftigen uns gleich noch ein bisschen intensiver mit der Opposition, wollen aber noch kurz auf die aktuellen Themen auf der Agenda in Italien und zwar der Regierung Berlusconi schauen. Sie haben ja schon gesagt, das größte Problem Italiens ist natürlich die wirtschaftliche Lage. Welche Themen werden momentan sonst von der Regierung bearbeitet?
Zu wenige, sagen wir es mal so. Also ich meine, die versprochenen Reformen von Herrn Berlusconi, die sind, glaube ich, jetzt 16 oder 17 Jahre versprochen, die sind halt leider immer noch nicht eingetreten. Und wenn man mal so auf seine Verdienste eingeht, dann muss man sagen, sein größter Verdienst ist, dass er das Land so tief gespalten hat wie vor ihm höchstens Benito Mussolini und kein anderer. Also das ist einfach der Punkt, dass diese Regierung eigentlich sich nur um sich selbst gedreht hat. Es ging immer nur um die Person Silvio Berlusconi. Es ging immer nur um seine maßgeschneiderten Gesetze. Sie erinnern sich vielleicht noch an dieses berüchtigte rechtmäßige Verhinderungsgesetz, Legittimo Impedimento. Das heißt also, da gab es ein Gesetz, das tatsächlich festgelegt hat, dass der Ministerpräsident rechtmäßig verhindert ist, wenn er irgendwelche Termine hat und deswegen nicht vor Gericht erscheinen muss. Ja. Vorher gab es das Lodo Alfano, das hat so eine Art Immunität, das wurde auch gekippt. Dann gab es ein neues Gesetz. Und es gab ganz viele mit Verlegung der Prozessorte und mir fallen die jetzt gar nicht mehr alle ein. Also ich glaube, er ist der Politiker, der sich am meisten Gesetze hat maßschneidern lassen, um eben gerichtliche Verfolgung, Strafverfolgung oder sonstige Interessen entweder zu verhindern oder durchzusetzen, wie es ihm gerade in den Kram gepasst hat. Und insofern ist da in der Beziehung nicht viel passiert. Also muss ich ehrlich sagen, es gibt einen Verdienst, den ich dieser Regierung zumindest zu Teilen zurechne. Und zwar, das ist der Umgang mit den Erdbebenopfern in L'Aquila. War ja 2009 das Riesen-Mega-Beben. Ich war selber auch dort, habe das gesehen. Ich war mehrfach dort schon in L'Aquila und in Onna, in diesem Vorort. Und da muss ich sagen, da hat sich Italien wieder erwarten und auch die Regierung Berlusconi wieder erwarten, sehr, sehr anständig verhalten. Sie haben Versprechungen gemacht. Die meisten Leute haben eine Wohnung. Die sind zwar alle nicht schön und toll, das sind Großbauten oder wie auch immer, aber sie sind erdbebensicher und sie sind da. Und sie haben sie bekommen und sie haben die Termine eingehalten. Das ist in Italien absolut außergewöhnlich. Und da muss ich fairerweise sagen, also das kann man dieser Regierung wirklich anerkennen, dass sie da ein einziges Mal das getan hat, was sie versprochen hat und das auch schnell umgesetzt hat und zwar ohne Rücksicht auf jeden Verlust. Dass dann immer noch nicht alles geklappt hat, klar. Aber das ist eigentlich sozusagen für mich persönlich der größte Verdienst, den die gehabt haben. Aber alles andere, das ist irgendwie den Bach runtergegangen.
Dann versuchen wir es mal ein bisschen hypothetisch. Mal angenommen, Silvio Berlusconi verkündet seinen Rücktritt und macht das aber mit einer Rede und er zieht Bilanz. Auf was wäre er besonders stolz?
Also auf sich selbst sicher. Also er hat ja schon mehrfach behauptet, er sei der beste Regierungschef Italiens gewesen in 150 Jahren der Geschichte. Das hält sich ja selbst für den größten. Und ich glaube, und er sagt, wir haben riesig viel geschafft. Und er würde dann aber sofort umschwenken und sagen, aber dass wir nicht mehr geschafft haben, das liegt nur an den bösen Kommunisten, die uns am Arbeiten gehindert haben. Und man muss einfach wissen, jeder, der nicht für Berlusconi ist, ist in seinen Augen ein Kommunist, weil es sind immer nur die Kommunisten, die alles kaputt machen und die armen Rechten und die armen rechtschaffenen Berlusconi-Freunde und Anhänger am Arbeiten hindern.
Bevor wir darauf eingehen, Sie sind auch beschimpft worden von Silvio Berlusconi, nicht direkt Sie persönlich, sondern die Auslandskorrespondenten in Italien. Da wollen wir gleich genauer drauf eingehen. Aber ich möchte gerne noch wissen, in Deutschland kam vor allem diese Problematik mit dem Müll in Neapel sehr häufig in den Nachrichten und natürlich die Einwanderungspolitik. Was hat sich zum Beispiel beim Müll getan?
Zu wenig. Also da hat sich beispielsweise heute, glaube ich, gerade wieder jemand aus der EU geäußert und gesagt, Italien sollte vielleicht verdammt nochmal endlich seine Gesetze umändern. Also ich kann Ihnen mal sagen, wie das in Rom momentan läuft. Ja? Nicht in allen Stadtvierteln, weil sie es jetzt gerade endlich mal umstellen, aber bis vor kurzem. Ich habe mich auch persönlich mit Müllwagenfahrern unterhalten. Ich habe die gefragt und das ist absolut glaubwürdig. Also Mülltrennung gibt es hier nicht. Es stehen zwar irgendwelche Container rum für Altpapier und auch welche für Glas- und Plastikflaschen, die man dann gemeinsam reinwirft. Das Problem ist, die ganzen Restaurants und alle, die werfen einfach alles irgendwie rein und diese Container sind immer zu. Also ich bin dazu übergegangen, die Mülltrennung für mich persönlich aufzuheben, weil ich muss nämlich meinen Müll immer unten an die Kreuzung tragen aus dem 5. Stock. Das ist dann irgendwann ziemlich lästig, wenn man dann sieht, der Container ist schon wieder voll. Ich habe jetzt aber hier eine Kiste mit Glasflaschen, dann schmeiße ich es halt in den anderen rein. Ja? Und das machen natürlich alle so. Und das ist das Problem ist vor allem, dass Italien, man könnte das ja sogar machen, weil es gibt ja auch Anlagen, dass man das inzwischen trennen kann, aber Italien deponiert den Müll noch, insbesondere in Neapel. Und da ist eben, weil das regional deponiert wird, ist die Deponie voll. Darum dreht sich auch der ganze Streit. Dann gibt es noch massive Interessen der Camorra, der Mafia in Neapel, die damit Geld verdienen teilweise. Also weil sie beispielsweise sagen, wir entsorgen den und dann kippen sie ihn irgendwo aufs Feld. Und also es gibt diese eine Mülldeponie, die jetzt irgendwie offen war. Eine zweite wurde wohl nicht eröffnet. Es gab immer wieder riesigen Ärger. Jetzt haben sie mal wieder die Soldaten hingeschickt, um das wieder einigermaßen aufzuräumen. Aber das ist einfach in Süditalien, übrigens nicht nur in Neapel, auch in Palermo ist es genauso. Es ist einfach eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit, sehr interessensbestimmt. Und Müll ist ein großes Thema, auch zum Verdienst. Wir haben ja auch gesehen, der Müll, der exportiert worden ist, der dann nach Deutschland gebracht wurde, diese sogenannten Ökoballen, ja, also der angeblich schon gereinigt war, da waren zum Teil irgendwelche radioaktiven Abfälle drin oder sowas. Wird also überhaupt nicht kontrolliert. Und ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum die es nicht schaffen, einfach mal normale Müllverbrennungsanlagen zu bauen. Das könnten sie ja zumindest ein Kraftwerk draus machen. Sie haben jetzt, glaube ich, eine in Acerra, die einigermaßen funktioniert. Sie haben aber seit 3 Jahren versprochen, dass sie, glaube ich, 4 bauen wollen. Das haben sie aber nur irgendwie nicht hingekriegt, weil es auch immer wieder Bürgerproteste gab. Sie wollen es dann wieder nicht haben. Einerseits produzieren sie es dann aber wieder auch nicht. Also das ist was, was einem als normalen Menschen eigentlich kaum verständlich ist, muss ich ehrlich sagen.
Eigentlich wurde mal immer berichtet, trotz Skandale, strafrechtlicher Verfolgung, die Beliebtheitswerte von Silvio Berlusconi würden überhaupt nicht sinken. Das hat sich geändert.
Das hat sich sehr geändert.
Wie kommt es?
Ja, das hat mit seinen Sexskandalen zu tun, muss man sagen.
Jetzt doch.
Also ich meine, ja, das ist schon. Also ich meine, inzwischen ist es ja einfach nur noch eine Lachnummer. Ja, also am Anfang habe ich das irgendwie auch ziemlich ungläubig bestaunt, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte. Also es fing ja an mit Noemi. Noemi Letizia, Klammer auf, arbeitet inzwischen als Unterwäschemodel. Bei der tauchte er auf dem Geburtstag auf. Da wurde sie gerade 18.
Okay.
Und das Mädchen war ein bisschen unbedarft, also auch mental, und hat irgendwie dann irgendwelchen Journalisten Interviews gegeben, sagte, ja, sie kennt ihn schon seit 2 Jahren und sie sagt immer Papi zu ihm, was ja auch schon mal großartig ist. Und dann hat der Fahrer gesagt, nee, aber familiär befreundet, er sei mal der Fahrer von Craxi gewesen. Das stimmte alles nicht. Ja? Und dann kam eben raus, dass diese Mädels sich auf diversen Fäten mit dem Ministerpräsidenten rumgetrieben haben, worauf ja dann auch Veronica Lario, die Ehefrau von Berlusconi, die Scheidung einreichte. Und dann verschwand das irgendwann wieder in der Versenkung. Dann, also da war auch schon Herr Tarantini, den jetzt gerade ermittelt wird, dieser Unternehmer, der ihm die ganzen Mädels gegen Kohle besorgt haben soll, war da schon im Spiel, aber dann war Ruhe. Bis zum letzten Oktober. Und auf einmal kam dieser Bunga-Bunga-Skandal auf. Da wurden nämlich Telefonate abgehört und da ging es wieder um eine Party und da hat sich Berlusconi leider eine Panne geleistet. Da war nämlich auch so ein Luder, kann man sagen, dabei. Wirklich so, also wie die überzeichnete Karikatur einer Sexbombe, muss man sagen.
Okay.
Ruby, eine Marokkanerin, Karima El Marouk heißt die. Die war auch unter 18. Und das war wohl auch ein ziemliches Früchtchen, weil die wurde nämlich irgendwie beim Klauen erwischt und wurde festgenommen. Und als sie festgenommen wurde, sagte sie, Berlusconi anrufen, so und so. Und dann hat Berlusconi bei der Polizeiwache interveniert und hat gesagt, ihr müsst die freilassen, das ist die Nichte von Mubarak, also von Ägyptens Regierungschef, damals noch Mubarak, was natürlich auch noch für internationale Verwicklungen gesorgt hat. Stimmte alles nicht und deswegen wird es eben wegen Amtsmissbrauch ermittelt und zusätzlich eben auch wegen Förderung der Prostitution, weil wenn die nicht 18 war, sie war aber aus einer Fete und hat dafür Geld gekriegt und er hat es bezahlt, dann könnte es ihm ziemlich an den Kragen gehen. Also ich habe mich mit Herrn Bruti Liberati unterhalten, das ist der Chefermittler bei der Staatsanwaltschaft in Mailand und er sagte, das könnte schon, sie haben einiges abgehört und sie wissen einiges und es könnte schon sein, dass er da verurteilt wird. Mal sehen, wie es dann rauskommt. Aber im Zuge dieser Bunga-Bunga-Nummer, die ihn auch komplett lächerlich gemacht hat, ja, also dieser Partys, also das müssen irgendwelche Orgien gewesen sein mit sexuellen Ausschweifungen, die ich jetzt gar nicht so genau wissen will, kam eben immer mehr raus und immer mehr Mädels raus. Und jetzt momentan hat es ja gerade wieder durch Herrn Tarantini und die Abhörprotokolle in Bari, die da auch eben mit dem, wo die ganzen Telefonate ausgeschlachtet werden, nochmal eine neue Qualität bekommen.
Es ist verrückt. Wir haben jetzt zwei Strafverfolgungen schon genannt. Wird weiterhin gegen ihn ermittelt in anderen Fällen?
Ja, es gibt ja noch Prozesse um seine Firmen, um Mediaset, den Fall Mills beispielsweise, da soll er angeblich einen Anwalt bestochen haben, damit er was falsch aussagt, da ist er auch angeklagt. Also es gibt diverse Verfahren, es ist die Frage, ob die nicht zum Teil vorher verjähren, bei einigen ist die Frist knapp und bei anderen eben, wie das wirklich ausgeht. Also prinzipiell muss man sagen, ist dieses Rechtssystem in Italien auch etwas gewöhnungsbedürftig für uns Deutsche, weil im Prinzip geht es immer erst in der dritten Instanz, geht es um die Wurst. Also im ersten kann es verurteilt werden, im zweiten, aber das, was zählt, ist die dritte Instanz, das ist alles erst letztinstanzlich entschieden und das dauert verdammt lange in Italien. Das heißt also, es kann gut sein, dass er nicht verurteilt wird. Ich weiß es nicht.
Sie haben gesagt, eingangs der Sendung, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann Silvio Berlusconi zurücktreten muss. Was könnte ihm denn das Genick brechen?
Also entweder eine rechtskräftige Verurteilung, da könnte man beispielsweise auch festhalten, auch schon erstinstanzlich, dass er keine öffentlichen Ämter mehr ausüben kann, dann wäre er weg vom Fenster, das wäre Punkt 1. Oder eben, dass ein Koalitionspartner sagt, ich mache nicht mehr mit, also das wäre die Lega Nord, beziehungsweise, dass ihm eigene Abgeordnete abspringen, weil er es wirklich irgendwo übertrieben hat, wenn sie sagen, das kann ich nicht mehr mittragen. Also es gibt ja doch noch sowas, so marginal, sowas wie ein parlamentarisches Gewissen, da muss er sich halt wieder noch irgendeine neue Nummer leisten, dass sowas passieren könnte. Ich weiß es nicht genau. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig einzuschätzen, weil ich habe schon 5-mal gesagt, dass der Anfang vom Ende ist, hat einfach nicht gestimmt.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, was könnte passieren, wenn Silvio Berlusconi zurücktreten würde. Was würde das für die Koalition bedeuten? Wir haben aber noch nicht über die linke Opposition gesprochen. Mit welchem Programm arbeiten die gegen Silvio Berlusconi?
Ja, mit einem ganz komischen, muss ich ehrlich sagen. Also sie haben einen Oppositionsführer, den ich mit Verlaub ein bisschen eingeschlafen finde. Herr Bersani, das ist ein sehr netter Mann, aber er ist eben überhaupt kein Leader. Also
der auch heute Geburtstag hat.
Der hat auch heute Geburtstag, ja. Das ist, habe ich mit dem länger mal privat sprechen können, weil es gab so einen Hintergrund von Journalisten, der macht einen sympathischen Eindruck. Aber er ist eben kein Charismatiker und er ist kein richtiger Führer und das ist keine Alternative. Das ist auch das Problem, dass es keine Alternative gibt, dass Berlusconi überhaupt immer noch dran ist. Und der hat gesagt, ja, wir wollen das ganz bewusst eben so nicht haben. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit diesen Führungsjubel hatten und immer diesen Personenkult, wir wollen es eben genau anders machen. Die Frage ist nur, nachdem die Leute 16 Jahre lang an sowas gewöhnt worden sind, an diese mediale Demokratie sozusagen, wo alles immer nur auf einen rausläuft, ob die auf einmal sich so schnell umgewöhnen. Und natürlich wollen die irgendwie eine Alternative haben, dem sie das auch zutrauen. Und ich glaube, da setzt die PD aufs falsche Pferd, weil sie haben niemand, der momentan den Laden beisammen hält, weil die PD, die Linken, sind genau wie in Deutschland auch natürlich brutal zerstritten. Da gibt es ganz unterschiedliche Flügel, die sich gegenseitig aufs Heftigste kriegen. Es wäre ihnen zu wünschen, dass sie es schaffen, aber dann auch mit einer Mehrheit, dass sie mal was machen können. Weil das letzte Mal, die letzte Regierung Prodi, die war ja so knapp, da fehlten 2 Stimmen und da war ein Koalitionsspektrum dann drin. Das reichte nach deutschem Verständnis von der Linken, also von der PDS damals noch, bis zur CSU. Und damit kann man natürlich nicht richtig Politik machen.
Sie hören Steffen Tröndler, AD-Korrespondent in Rom. Und Herr Tröndle, vielen Dank, dass Sie sich erstmal die 60 Minuten Zeit genommen haben, denn wir gleich werden wir mit Marcia Mette in Rom telefonieren. Sie hat den Film gedreht, Einer von uns, Reise in ein populistisches Italien. Der liefert Einblicke, wie die Anhänger von Silvio Berlusconi ticken. Und da sprechen wir gleich mit Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie 60 Minuten für uns Zeit hatten. Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
Aber gerne. Viele Grüße nach Deutschland.
Danke sehr. Und wir hören noch einen Song, und zwar Donald Fagen mit Ruby Baby. mit Susan Basakaya aus der Online-Redaktion. Mein Name ist Ingo Rockenberg und am Telefon haben wir Marcia Mette in Rom. Hallo Marcia.
Ja, hallo.
Marcia, du bist Dokumentarfilmerin und du hast den Film gedreht, unter anderem mit anderen Filmemacher in Italien, den Film Einer von uns, eine Reise in das populistische Italien. Wie kamst du auf diese Idee?
Ja, auf die Idee kamen wir beide, also die Autoren, das heißt Andreas Pichler und ich, dadurch, dass wir oft im Ausland arbeiten und dann immer gefragt wurden, wie ist es überhaupt möglich, dass in Italien noch Berlusconi gewählt wird? Also manchmal waren wir wirklich sehr frustriert, also immer. Und dann haben wir eben gedacht, vielleicht sollten wir eben untersuchen und verstehen, warum Berlusconi noch unterstützt wird und vor allem wer unterstützt ihn. Denn eigentlich sagen Italiener, wenn man sie fragt, kaum, dass sie Berlusconi unterstützen. Also wenn man so durch die Straßen herumgeht und sagt, naja, hast du für Berlusconi gewählt? Dann sagt jeder, nein, ich habe nicht für Berlusconi gewählt. Und das war natürlich dann auch die Frage, wer sind denn Berlusconis Unterstützer? Und so haben wir gedacht, mit anderen 4 Regisseuren zusammenzuarbeiten, die für uns mit zu den besten italienischen Regisseuren sind. Das heißt Gianfranco Vannone, Antonio Bellia, Valentina Monti und Elisa Bolognini. Zusammen mit ihnen eine Reise durch Italien zu machen. Und sagen wir mal, Zeitpunkt waren die letzten regionalen Wahlen.
Wir wollen mal kurz in einen Ausschnitt von dem Film reinhören und der geht ungefähr eine Minute.
Er ist Nationalist, Forza Italia. Ich schätze das sehr. Die Leute brauchen jemanden, der sie führt. Das Leben ist schwer genug. Wenn du einen gefunden hast, wählst du ihn gerne. Das italienische Volk hat Berlusconi gewählt, also muss die Regierung von Berlusconi entscheiden, ob und wie die Rechtsprechung verändert werden muss. Sonst muss das Volk das nächste Mal jemand anderes wählen. Das ist Demokratie. Aber die Regierung muss regieren können. Momentan wird sie blockiert. Ich war auch links. Aber nie bei so einer Linken wie die von heute. Die Rechten sind aufrichtiger, ehrlicher. Du kannst es hören.
Die Damen, die gerade gekreischt haben, singen, wie gut, dass es den Silvio gibt. Das ist ein Wahlkampfsong. Marcia, den hat er sich schreiben lassen oder ist ihm geschrieben worden?
Also normalerweise arbeitet er zusammen mit seinem Team. Berlusconi ist auch ein Sänger, hat ja auch eben als Sänger angefangen in seinem Leben und schreibt zusammen mit einem, Liederschreiber, mit einem Chansonnier, Lieder. Also das heißt, er hat es schreiben lassen extra für ihn und hat das natürlich dann selber dem Lied durchgegangen.
Wir haben jetzt gerade Stimmen in dem Ausschnitt gehört und zwar ging es darum, dass die meisten sagen, ja, ich war auch Linker. Ich habe von einem Filmausschnitt auch gehört, da sagte einer, ja, Silvio Berlusconi sei ja auch mal Sozialdemokrat gewesen, dementsprechend. Ja. Sind das die Argumente, mit denen alle das begründen, warum sie Silvio Berlusconi gewählt haben?
Ja, zum einen stimmt das. Also Berlusconi kommt doch aus der sozialistischen Partei. Und es war auch für uns eine Überraschung, dass mehrere auch Linke waren. Also viele sind sozusagen aus der linken Partei weg und haben in Berlusconi ihren Traum dargestellt gesehen. Aber die Gründe sind natürlich mehrere. Mario Monicelli, ein sehr wichtiger italienischer Regisseur, der vor kurzem gestorben ist, er hat einmal gesagt, kurz vor seinem Tod gesagt, das italienische Volk ist ein Volk von Einzelgängern. Also Italiener haben wenig Staatssinn und das hat auch seine historischen Gründe, aber sie brauchen ja immer einen Leader. Sie brauchen jemanden, dem sie folgen können. Und das hat man auch mit Mussolini sehen können.
Das heißt, rückschließend würde das bedeuten, wenn das linke Bündnis jemanden hätte, ähnlich wie Silvio Berlusconi, würden diese Leute eventuell auch wieder das linke Lager wählen, oder?
Ja, das könnte passieren. Also einige sind nicht so überzeugt Berlusconi-Fans. Also einige sind im Moment für Berlusconi, da würden aber natürlich, wenn der Wind anders drehte, wenn sie einem anderen folgen, also wenn die linke Partei sozusagen einen starken Mann hätte, was natürlich nicht der Fall ist.
Wir haben gerade von unserem ARD-Korrespondent Stefan Tröndle erfahren, dass es natürlich auch Italien unterschiedlich gelagert ist. Die Lega Nord macht sehr viel populistisch gegen den Süden. Sie sind ja komplett durch Italien gereist. Gab es da unterschiedliche Begründungen dort von den Leuten, warum Sie gerade dort Silvio Berlusconi wählen? Gibt es da einen Unterschied zwischen Nord und Süd?
Ja. Also zum Beispiel im Süden hat man sozusagen eher dieses kulturelle Bedürfnis nach dem Vaterbild, nach dem Schutz. Und gleichzeitig aber auch dieses, diese Bewunderung für Schlaue.
Okay.
Das hat man eher im Süden gesehen. Im Norden, eben die Lega Nord, ist was ganz Besonderes. Das ist eine Partei, die zum Teil aus Italien raus möchte. Also sie fühlen sich verwandt mit den Zelten.
Ja.
Druiden aus Irland fühlen sie sich verwandt. Und die haben dann das eine Grund, dass sie ja nur eben das wollen, dass sie selber ihr Geld bestimmen können und dass das Geld nicht nach Rom kommt, das Steuergeld nicht als erstes nach Rom kommt und dann wieder zum Teil zurückkommt, weil sie ja reicher sind als im Süden. Und das ist ist ihr Hauptgrund. Und sie üben eine ganz verschiedene Propaganda aus. Das heißt, sie wollen keine Immigranten, sie wollen auch keine Personen aus dem Süden, das sind für sie auch noch Immigranten. Und sie denken, die anderen Italiener, die gehören dem Bild, dass sie ja faul sind und kaum arbeiten und haben keine große Achtung zum Süden.
Hat sie auf der Reise irgendetwas überrascht?
Ja, vieles. Was mich am meisten überrascht hat, ist sozusagen die Erkenntnis, dass nicht nur, ich habe vorher gedacht, Berlusconi hat in seinen 20 Jahren, auch durch das Fernsehen natürlich, die Italiener so konstruiert, sozusagen, dass sie jetzt ihn wählen und dass sie ihm folgen. Also wir haben auch sehr schöne Dokumentarfilme gesehen, wo man gezeigt hat, wie durch seine Fernsehen, also wie er Propaganda gemacht hat, ganz einfach. Aber was überraschend war für mich, war auch die Erkenntnis, dass auch Berlusconi eigentlich ein Spiegelbild der Italiener ist. Also dass es auf beiden Seiten geht. Auch die Italiener haben Berlusconi konstruiert. Er guckt ja jeden Tag nur er lässt sich sagen, ob diese Woche Italiener vielleicht Äpfel oder Birnen am liebsten hatten. Und je nachdem, was man ihm sagt, der stimmt ja auch seine Handlung. Also das war für mich natürlich sehr überraschend und auch bitter.
Sie haben ja aber auch nicht nur Berlusconi-Befürworter im Film gehabt.
Nein.
Sondern auch gleichzeitig im Film Berlusconi, sagen wir, kritische Personen. Wie argumentieren diese Personen?
Ja, also wir haben das Popolo Viola gezeigt, weil wir eben Italien als Ganzes repräsentieren wollten.
Das ist die violette Bewegung, die sich spontan ergeben hat. Und wie viel waren dann auf den Straßen?
1 Million. Also wir haben durch Facebook ein Event gemacht und da kamen 1 Million Leute, ganz spontan. Und das war eine große Bewegung in Rom. Und sie wollten, dass Silvio Berlusconi eben weggeht. Und 1 Million Personen haben das gefragt. Und ihre Gründe für Berlusconi sind, zum Teil, dass die Italiener noch nicht die Konstitution, also die Gesetzrechte, gut kennen. Und auch, dass sie in Silvio Berlusconi jemanden sehen, der ihnen Träume gibt. Ganz einfache Träume. Sozusagen, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, folgt mir und wir werden alles wird gut sein.
Das Verrückte ist, wir haben gerade erfahren, dass auch die Beliebtheitswerte von Silvio Berlusconi derzeit nicht gut sind.
Nein.
Ist es so, dass es Ihnen unter den Fingernagel juckt, dass Sie vielleicht nochmal einen Film in ein, zwei Jahren genau mit dieser selben Frage nochmal machen?
Ja,
und vielleicht
ja, ja.
Diese Vergangenheit eventuell sollte, der HD-Korrespondent sagt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Silvio Berlusconi zurücktreten muss. dass man noch mal ein Revue passieren lässt und dann vielleicht noch mal Meinung einfängt?
Ja, das war auch eine Frage für uns, ob wir vielleicht jetzt oder in kurzer Zeit bei allen unseren Protagonisten mal gehen und hinterfragen, ob sich was verändert hat. Sozusagen am meisten bei denen, die eben Berlusconi folgen, aber aus Interesse. Und das wäre natürlich jetzt wieder eine Reise und dann könnte man auch gut verstehen, was im Moment passiert. Denn eigentlich ist er überhaupt nicht beliebt, aber eigentlich passiert auch jetzt nichts.
Wir halten mal fest, ich schreibe mal mit. Die Befürworter sagen, wir brauchen einen, der bestimmt. Einen Führer. Was gab es noch für Begründungen, warum man Silvio Berlusconi als den Idealen empfindet? Spiegelbild?
Ja, dass er die Italiener versteht, dass die Linken überhaupt nicht in der Lage seien, dann die ganze antikommunistische Propaganda, die Berlusconi selber angefangen hat, und dann eben die Angst. Also Berlusconi hat sehr viel auf Angst gearbeitet. Angst vor Immigration, Angst vor, natürlich ist jetzt die Krise, die ökonomische Krise noch dabei. Und wenn bei Krisezeiten wird man eher konservativ. Also all diese Gründe zusammen zeigen ein Bild von Berlusconi, der sozusagen gleichzeitig alles enthält. Er ist gleichzeitig der liebe Vater, er ist aber auch der charmante Liebhaber, er ist der schlaue Mensch, er ist eine Art fast von Gottheit, er ist auch der kräftige Mann. Er ist für die meisten Italiener, die viel Zeit auch vor dem Fernsehen verbringen, er ist fast der ideale Mensch. Und sie empfinden ihn als einer von ihnen, der ganz leicht spricht, also eine sehr leichte populistische Sprache, die jeder verstehen kann und die eigentlich an Emotionen, die Emotionen bewegt.
Es ist trotzdem irgendwie verrückt, weil was sagen diese Befürworter dann über die Linke?
Ja, zum Teil reden sie dieselbe Propaganda von Berlusconi. Also es ist keine Logik da. Es ist eher ein Gewirbel von Gefühle und von Ängste. Und dann sagen sie eben, die Linken, das sind doch die Kommunisten, die Kinder essen und die würden uns nur Steuer zahlen lassen. Also das Problem von Steuern ist in Italien sehr, sehr groß. Das heißt, die wenigsten zahlen die Steuern und die wenigsten wollen sie auch zahlen. Und Berlusconi hat einmal selber gesagt, man sollte eigentlich nicht so viel Steuer zahlen. Also das ist die große Angst. Und die Linken würden alle Immigranten in unserem Land reinlassen. Und die Immigranten, die nehmen ja die ganze Arbeit und wir haben eh keine Arbeit. Das ist alles reine Propaganda. Also eine Logik gibt's nicht. Natürlich hat auch die linke Partei viele Fehler begangen. Ne? Man kann nicht sagen, dass die Politik der Linken perfekt gewesen ist. Also sie sind gar nicht mal in der Lage, einen Mann oder eine Frau als Leader zu zeigen, der dann vielleicht ein paar Jahre an seiner Stelle bleibt und der als solcher gesehen wird.
Das ist das, was man ihnen natürlich vorwirft, dadurch, dass in den letzten Jahren es so war, wenn die Linken an der Macht war es so, dass sie leider nie eine lange Zeit an der Macht waren, ja, weil sie zerstritten waren. Das wirft man ihnen vor.
Ja, sie waren zerstritten und zum Teil haben sie auch nicht sagen können, was sie gemacht haben. Also auch das, was sie eigentlich auch die guten Aktionen, die sie in der kurzen Zeit gemacht haben, sie haben gar nicht mal gewusst, wie sie das den Italiener zeigen können, sagen können. Also sie haben keine Kommunikationsstrategie und Berlusconi hat eine sehr starke.
Dann schauen wir mal nochmal hin, wenn wir aus unserer deutschen Sicht das beurteilen würden und das ummünzen auf unsere Kanzlerin, dann wäre es so, dass sie sicherlich bei dem ein oder anderen Skandal schon längst hätte zurücktreten müssen.
Ja.
Warum verzeihen die Italiener ihm das?
Ich denke, weil die Italiener im Moment auf einem auf einer Ebene der Abstraktheit leben. Also irgendwie ist alles fast normal geworden. Und in einer Woche hat man eh alles vergessen. Also ich bin vor zwei Monaten Indien zurückgekommen, wo ich gearbeitet habe, am Flughafen in Mailand. Da waren, also zum Teil waren das alles Nachrichten des Horrors. Also es waren ja nur Nachrichten, ob der Finanzminister jetzt verhaftet werden soll, ob der andere noch Parlamentsabsitzender verhaftet werden soll. Das ist alles purer Horror eigentlich. Und aber das Leben geht irgendwie jeden Tag weiter. Also ich kann keine große Bewegung sehen im Moment.
Dann kommen wir auf Ihr Leben. Wie geht Ihr Leben weiter? Was für Pläne haben Sie für die nächsten Filme?
Ja, ich drehe im Moment einen Dokumentarfilm über Personen aus Senegal, die in Sizilien leben.
Und drehen Sie schon oder recherchieren Sie noch?
Nein, ich drehe schon und ich fahre morgen für die zweite Drehphase erst einmal nach Sizilien und dann nach Senegal, damit auch von einem der Protagonisten gezeigt wird, woher er kommt. Also normalerweise sieht man Immigranten hier in einer anderen, sag mal, Lebensqualität als die, die sie zum Teil zu Hause haben. Und in diesem Fall handelt es sich um einen Fischer, der in seinem Land, also der in Senegal ein sehr schönes Haus hat, eine Frau, Kinder und sehr reich ist und hier aber in sehr armen Umständen lebt. Und das wollte ich eben zeigen, damit man auch die andere Seite sieht.
Dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben und wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem Film. Marcia Mette war das, zugeschaltet am Telefon aus Rom. Vielen Dank Ihnen, einen schönen Abend. Was machen Sie heute Abend noch in Rom?
Bereite Koffer packen.
Weil Sie dann nach Sizilien ja morgen reisen, ne?
Ja, und ich gehe Terra Firma sehen, also das Film von Crialese, was jetzt als italienischer Film für Oscar kandidiert wird. Mal sehen, was passiert.
Zum Abschluss dürfen Sie sich noch einen Song wünschen. Und zwar haben Sie zwei genannt. Wir können jetzt leider nur einen spielen. Entweder spielen wir Pepe Barra. Oder wie spricht man aus? Ginevra Di Marco? Mit Amara Terra Mia?
Ginevra Di Marco.
Ja, dann würde ich sagen Pepe Barra.
Pepe Barra. Was verbinden Sie mit dem Song?
Dass Italiener mit der Macht rebellieren können und dass man eigentlich nicht denken kann.
Dann hören wir ihn jetzt. Ihnen einen schönen Abend. Ja. Tschüss.
Ihnen auch. Tschüss.
Silvio Berlusconi feiert heute seinen 75. Geburtstag. Das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Passend dazu Leben und Arbeiten mit Silvio Berlusconi. Und Sie harren der Dinge. Und zwar, Sie wollen wissen, was ist die Lösung des heutigen Aerobics? Das müssen wir noch auflösen. Susanne, was haben wir heute gesucht?
Also, wir hören gleich eine kleine Szene und die ergibt dann den Titel eines deutschen Buches, der auch erfolgreich verfilmt wurde.
So, das macht dann 40,80 €.
Was? Das waren ja mal 10 Kilometer. Das kann ja wohl kaum mehr als 20 Euro kosten, ne?
Aha, 20,80 €. Um ganz genau zu sein.
Ach, dann ist ja gut. Ich hatte gerade schon 40,80 € verstanden.
Tja, das habe ich auch gesagt.
Ja, was denn jetzt?
Ja, also 20,80 € wird es kosten, wenn Sie tagsüber fahren.
Und seit wann gibt's 100% Nachtaufschlag?
Gibt's nicht. Das ist wegen Mond.
Dem Mond?
Ja, heute ist Vollmond. Und der scheint so hell, da verlange ich eine Gefahrenzulage.
Sie haben noch einen Knall, wa? Da zahle ich nicht.
Müssen Sie aber. Da vorne steht's. Schaut her. Sonderzuschlag bei Vollmond. Hätten Sie halt vorher lesen sollen. Und jetzt morgen mal Geld.
Also so einen Schwachsinn habe ich noch nie gehört, ja? Da können Sie auch Sondertarife bei Regen einführen. 40,80 €. Gut. Aber ich werde mich über Sie beschweren. Verlassen Sie sich drauf.
Ja, das war heute gar nicht so einfach. Da musste man ein wenig um die Ecke denken. Und Also manchmal gibt es sehr viele Einsendungen, weil es sehr offensichtlich ist. Heute sind es ein paar weniger. Ich klick mich einfach mal durch die Einsendungen und du sagst Stopp, wenn es soweit ist. Ja. Genau.
Da, 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 da. Stopp.
Genau, das ist und der zwar Gong. Der Gong. Jetzt schon. Oder wenn der Gewinner genannt wurde. Ich schlag gleich nochmal den Gong. Das ist mit der richtigen Lösung, die sich aus den Worten Mondschein und Tarif ergibt. Mondscheintarif heißt das Buch und der...
Hast du es gelesen?
Ich habe es nicht gelesen. Ich glaube, es ist von Ildiko Kürti oder so.
Ich habe es bei meiner Freundin im Bücherregal schon gesehen. Ich habe es selbst nicht gelesen.
Mhm. Und der Gewinner, das ist Andreas Prefke. Aus Ravensburg. Herzlichen Glückwunsch.
Es geht ein D-Radio-Wissen-T-Shirt nach Ravensburg. Das war die D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. Wir haben uns ja schon ein paar Mal vorgestellt. Susanna Basakay, mein Name ist Ingo Rottenberg. Und dem, der Ehre gebührt, der heißt Alexander Stojanov und er sitzt in der Technik. Und der wird jetzt noch den letzten Song abfahren, den wir jetzt hören. Und das ist Rafael Gualazzi mit Madness of Love. Übrigens, bei Eurovision Song Contest wurde er Zweiter. Und jetzt sagt man, hä? Mit so einem Song werden Sie gleich hören, dass der beim Eurovision Song Contest lief, ja. Und er wusste, ganz ehrlich, ist eine wunderbare Geschichte, er wusste bis vor kurzem eigentlich nicht, was der Eurovision Song Contest ist. Und wir hören jetzt den Song Madness of Love.